Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Rabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Ja, hallihallo, ihr Lieben da draußen. Der literarische Salon hat wieder die Schwingtüren geöffnet und sie haben uns sogar durchgelassen, sodass Christian Rabe in Berlin und Karin Müller in Frankfurt hoffentlich gleich in eure Ohren kommen werden.
So ist es. Ein herzliches Hallo auch von mir und vor allen Dingen hallo, lieber Christian,
ja.
Weil ich meine, ihr habt uns jetzt ganz regelmäßig gehört in den letzten Wochen, also wie immer dienstags alle 14 Tage, aber Christian und ich, wir haben uns, ich weiß es nicht,
ja, das
seit
ist,
3 Jahren nicht mehr gesprochen oder so.
Das ist tatsächlich eher schwierig geworden, ja, weil wir ja eben vorproduzieren mussten, denn dieses Jahr, das hatten wir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Aufnahme schon mal so angemerkt, sind unsere Urlaube leider schlecht miteinander optimiert.
Ja.
Du warst vorher weg und kurz danach musste ich in den Urlaub fahren. Nein, hatte ich das Privileg, ebenfalls 3 Wochen Urlaub zu machen, von denen ich allerdings nur 2 Wochen in einem anderen oder in mehreren anderen Ländern verbracht habe tatsächlich. Ja, und das ist jetzt aber auch durch und nun versuche ich mich langsam wieder mit der Tatsache zu arrangieren, dass der Alltag hier wieder hauptsächlich vorhanden ist, sozusagen.
Ja, das ist also schon eine Tragödie mit diesem Alltag. Aber du warst ja auch, also du warst, bevor ich im Urlaub war, warst du ja auch schon ausführlicher im Urlaub.
Ja.
Und dann war ich im Urlaub und dann jetzt bist du wieder. Also
genau.
Ist wirklich Wahnsinn. Also bei mir dauert es jetzt noch ein bisschen, bis ich das nächste Mal wieder im Urlaub bin. Aber wir haben ja tapfer beschlossen, dass wir keine Sommerpause machen.
Wir werden ansonsten im Jahr versuchen, eben die Pausen, die auch wieder durch wahrscheinlich etwas ungünstig miteinander harmonieren oder eben nicht harmonierende Abwesenheiten. Wir sind dann nämlich irgendwann, glaube ich, im Oktober nochmal weg. Hoffentlich eben nicht zustande kommen, dass dann da plötzlich eine Lücke in unseren Episoden erscheint. Ich meine, gut, das wäre ja trotzdem nicht so, dass wir eine Nummer weglassen, aber es wären dann halt plötzlich 4 Wochen Abstand und nicht plus 2 und das wollen wir ja nicht machen.
Nein, das wollen wir nicht. Ja, wie war es denn und in welchen Ländern warst du denn? Also ich meine, ich weiß es ja, weil ich habe ja dein Newsletter gelesen.
Dann weißt du wahrscheinlich aber auch nur ein Stück davon,
ja.
Obwohl du hast wahrscheinlich bei Simone hin und
Newsletter
wieder in
gelesen.
Den Status geguckt.
Auch
und
das.
Ja, dementsprechend kann ich auch nur noch mal all denjenigen ans Herz legen, die möglicherweise mal wissen wollen, wo die ganzen Eindrücke, die ich möglicherweise in der einen oder anderen Episode jetzt hier so vom Stapel lasse, denn herkommen, weil ich mir ja zur Aufgabe, sondern einfach schon fast eine Tradition draus gemacht habe, dass ich euch über Instagram Stories quasi dann in meinen Urlaubsreisen quasi täglich mit der einen oder anderen, dem einen oder anderen Eindruck dann versorge. Und ich habe auch das Gefühl, dass das die eine oder andere Person durchaus zu schätzen weiß.
Ja, also ich habe es ja auch nicht nur bei Simone in ihrem WhatsApp-Status gesehen, sondern auch bei dir in deinem Instagram-Ding. Also ich habe euch wirklich engmaschig verfolgt.
Ja, sehr
aber
schön.
Es bin ja ich und nicht unsere
genau.
Zuhörerschaft. Und das nützt ihnen ja jetzt auch nichts, wenn du sie
richtig.
Jetzt auf deine Instagram-Stories
nein, die sind
verweist.
Vorbei.
Die sind durch.
Genau. Wir haben wie immer so ein bisschen erstens den Weg zum Ziel gemacht und zweitens mussten wir das diesmal ein bisschen umfangreicher machen, weil wir uns ja tatsächlich vorgenommen hatten, einen, kann man schon sagen, Roadtrip von über 4000 Kilometern zu machen.
Mhm.
Das bedeutete, dass man natürlich nicht die gesamte Hinfahrt in einem Stück und auch nicht die gesamte Rückfahrt in einem Stück macht. Und wir machen es dann immer ganz gerne, dass wir dann letztendlich auch die die notwendigen Übernachtungen an Orten dann wählen, die wir sowieso mal besuchen wollen. Ja, und also zum einen war jetzt, also die erste Station auf dem Hinweg war Nürnberg, unter anderem deswegen, weil Simone sich eben das Reichsparteitagsgelände auf jeden Fall mal angucken wollte, und ich auch dementsprechend, auch wenn ich schon ein, zwei Mal in Nürnberg war, hatte ich das nämlich bisher noch nicht hingekriegt. Das haben wir gemacht, dann haben wir uns da abends noch eine sehr nette Führung durch die Altstadt gegeben, was war also wirklich ja ganz zauberhaft, weil also die Reiseführerin, wenn man es mal so will, hatte also nette Anekdoten zu berichten, und das war ja auch schönes Wetter, und ja, besser ging es in dem Moment nicht. Und von Nürnberg ging es dann weiter an den Comer See nach Como, wo wir dann auch quasi nur angekommen sind, übernachtet George haben.
George Clooney getroffen.
Nein, da waren wir ein bisschen zu weit, ist unten, oben? Naja, also auf jeden Fall zu weit an der anderen Ecke. Wir waren ja wirklich in Como, und das ist ganz an der, entweder am oberen oder unteren Ende. Und der George, der ist ja da, wo dieses Y quasi letztendlich sich entwickelt, und das wäre schon noch ein paar Kilometerchen weiter weg gewesen. Ja, nee, also ich kenne zwar jemanden, der da in der Nähe tatsächlich irgendwie ein Airbnb betreibt, aber das ist ganzjährig ausgebucht. Also da käme man nicht mal mit Beziehungen in die Lage. Ja, also haben wir gesagt, nee, lassen wir. Und wir sind dann auch wirklich bloß abends mal so ein bisschen da am See lang, haben noch ein bisschen etwas gegessen und so, und dann nur übernachtet und sind dann weitergefahren. Also wir haben es Nizza genannt, aber es ist eigentlich ein Vorort von Nizza namens Villeneuve-Loubet. Und das ist, also dieser Ort sind halt, naja, Häuser halt. Und man kann das Ganze aber, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, entweder zu Land oder zu Wasser da durch die Gegend fährt, relativ gut daran erkennen, dass da ein paar riesen Klötze von Hotels oder Apartmentanlagen existieren, die auch schon von weitem relativ gut daran zu erkennen sind, weil die so, na, sagen wir mal, wie Meereswellen so ein bisschen direkt am Ufer stehen. Die, weiß ich nicht, 7, 8, 9, 10, 11 Geschosse oder so. Wobei oben hast du dann natürlich Penthouse mit mehreren Etagen und sonst was. Und das hatten wir nur nicht. Wir haben etwas weiter unten, aber immerhin mit Blick über die Marina Richtung Nizza dann irgendwie morgens oder abends verbringen können. Und das war also schon sehr schön. Und haben dann dementsprechend natürlich uns Nizza angeguckt. Wir sind auch mal durch Cannes gefahren, wobei ich das vor ewigen Zeiten schon mal so grob besucht hatte und mir dachte, ja Gott, fährst halt einmal über die Croisette, dann hast du alles gesehen, was du als Normalsterblicher von Cannes so vermutlich zu sehen kriegen wirst. Und so haben wir es dann auch gemacht, einmal hin, einmal zurück, und sind dann ansonsten, wir waren in Grasse zum Beispiel, weil da ja letztendlich so diese Parfümindustrie von Frankreich, die ja letztendlich, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, auch von Frankreich so richtig sich auch ausgebreitet hat in die Welt, und da dann quasi auch ein bisschen so den Ursprung hatte, dass also Parfüm nicht im Sinne einer eher medizinischen Anwendung, sondern wirklich als Luxusobjekt dann so war. Und dann waren wir da in so einem Museum, haben uns da einen Garten, der zu dem Museum gehörte, angeguckt. Dann sind wir auch mal einen Tag ins Hinterland gefahren, in ein wirklich absolut zauberhaftes Bergdorf. Davon hatte ich ja auch in dem Newsletter tatsächlich zwei kleine Bilder mal mit reingepackt. Das nennt sich Gourdon und ist eigentlich so eine alte Sarazenenfestung, die letztendlich dann um so ein paar Häuser erweitert eben so ein Dorf ausmacht, inklusive einer kleinen Kapelle und so. Und da wohnen tatsächlich auch noch Leute, aber ansonsten ist es wie ein ja lebendiges Museum so ein bisschen. Ja, sowas haben wir in, wo waren das? Ach so, hier in Clovelly zum Beispiel letztes Jahr in England haben wir das Ähnliche gehabt, das auch ein niedliches Küstenstädtchen, was quasi aber eben eher wie ein Museum betrieben wird und ja, ganz super süß da. Hast auch einen schönen Ausblick von da gehabt. Und wir hatten uns nun ausgerechnet dieses Dörfchen als ja, Ausgangspunkt für eine Wanderung, weil einmal wollten wir wandern, ausgesucht und dachten uns, ach, da stand hier der Pfad des Paradieses, dachten wir, das hört sich gut an. Ja, war halt ein Weg. Ja, der ging runter und der ging auch wieder hoch. Das Ganze eher durch mehr oder weniger undurchdringlichen Wald. Also du hattest halt diesen Weg, diesen Pfad irgendwie. Und dann bist du da rausgekommen und warst in so einem Ort, da bist du so ein bisschen über die eine oder andere Straße gelaufen, bist du dann wieder hoch warst. Und das Ganze natürlich bei 38 Grad. Ich war froh, dass ich hinterher überhaupt noch geschafft habe, diese 500 Höhenmeter da nach oben oder wie viel es waren, zu überwinden, weil, oh nee, also das mache ich nicht nochmal. Das war mir echt zu warm. Ja, aber das war also ansonsten sehr hübsch da. Und wir sind dann auch noch mal, nachdem wir da ein Weilchen eben so ein paar Tage Übernachtung hatten, sind wir dann noch ein bisschen weitergefahren Richtung Montpellier, aber auch wieder in einen Vorort von Montpellier namens Gijón und hatten da dann quasi so ein kleines Ferienhäuschen. Und sind dann auch wieder in die Gegend aufgebrochen, haben uns Avignon angeguckt, haben uns Montpellier selbst angeguckt, haben uns Carcassonne angeguckt. Das war ja also sowohl Avignon als auch Carcassonne waren mehr oder weniger so Sachen, die wir unbedingt mal machen wollten. Wir beide aus Gründen, weil diese Orte in Geschichten, die wir mal gelesen oder gehört hatten, eben eine Rolle gespielt haben. Und ja, da wollten wir dann einfach mal so ein bisschen ja, dem Flair irgendwie nachspüren und kann ich also nur empfehlen. War absolut klasse. Und letztendlich sind wir dann sogar noch oder wollten eigentlich noch ein bisschen in die Camargue fahren, weil wir ja da so am Rande der Camargue letztendlich irgendwie diese Unterkunft hatten. Und das haben wir dann unserer Herbergsmutter sozusagen irgendwie den Abend vorher erzählt und die guckte uns bloß so an. Seid ihr bekloppt? Ja. Also sie hat es natürlich auf Französisch oder auf Englisch versucht, ein bisschen vorsichtiger zu formulieren. Aber die meinte, ey, wir kriegen fast 40 Grad und da ist kein Schatten. Wollt ihr euch das wirklich antun? Na, und dann haben wir ihr erzählt, na ja, wir wollten eigentlich schon ganz gerne mal hier die Flamingos mal suchen. Und eben mitten in der Camargue gibt es halt so einen Vogelpark sozusagen. Ja. Und da meinte die, ja, aber die stehen doch da überall rum, da müsst ihr nicht bis so weit fahren. Ja, und dann hat sie uns so ein paar Orte genannt. Und ich glaube allerdings, sie hat nicht wirklich damit gerechnet, dass wir ihren Empfehlungen dann wirklich folgen, weil Touristen halt. Und dann haben wir aber gesagt, naja, warum nicht? Weil wir ja gerne einen Weg zum Ziel machen, haben wir uns dann eben diese Orte genommen und sind dann quasi am Meer lang in Richtung da jetzt Camargue gefahren und haben dann relativ früh auch schon diese Etangs, was ja so im Prinzip so wie, na, es sind nicht wirklich, na doch, man kann schon fast Seen nennen, aber ich bin mir nicht mal sicher, ob da nicht sogar Salzwasser drin ist, weil das ja eben alles so, naja, oder zumindest so halb süß, halb Salzwasser, weil das ja alles so ein sehr erweitertes Rhonendelta irgendwie ist. Und ja, und da standen dann also tatsächlich auch schon die ersten paar, die natürlich immer dann, wenn wir in die Richtung uns vorsichtig aufgemacht haben, haben sie uns den Rücken gekehrt und sind von dannen geschritten. Mhm. Also haben wir da zwar selber was gesehen, aber das war jetzt nicht so wirklich für Fotos oder so geeignet. Aber wir sind dann noch einer weiteren Empfehlung gefolgt und haben einen Ort, der da eben noch war, der ein bisschen ins Landesinnere geht, namens Egmort, übersetzt Tote Wellen, besucht, weil direkt davor nämlich eine ganz spezielle Saline ist, wo aufgrund nicht etwa der Krebse, die es ja da grundsätzlich auch gibt und die ja von den Flamingos auch für die eigene Farbgebung gerne gefressen werden, sondern aufgrund einer Alge, die in diesen Salinen irgendwie das richtige Habitat hat, wirklich rosa gefärbt sind, also orange-rosa Töne. Und ja, es waren fast 40 Grad und wir sind dann einfach mal über diese Salz Salzwüste sozusagen gegangen, weil ja nicht alles war Wasser und hinterher habe ich mir dann auch so gesagt, es war es schon wert, aber
Hatte ich eigentlich einen Todeswunsch?
Es war auch so, dass die uns nicht reingelassen haben, ohne dass wir ihnen gezeigt haben, dass wir mindestens eine Flasche Wasser dabei haben.
Das ist vernünftig, würde ich mal sagen.
Absolut,
also wenigstens absolut. Jemand hatte Verstand.
Ja, ja.
Ist ja, wieso tut man sowas? So nur, ja, ist ja völlig egal, dann sterbe ich halt, aber ich bin gerade in der Gegend, ich muss es jetzt sehen.
Ja. Also, was ich ursprünglich wollte, ja, wäre gewesen, auf einen von diesen Salzbergen den Überblick über diese gesamte Saline zu haben. Aber als ich dann gesehen habe, dass man da nur über eine 12-Kilometer-Wanderung hinkommt, habe ich mir gesagt, das lassen wir mal. Ja,
genau. Okay, also ihr seid wohlbehalten, aber wieder zurückgekommen. Das ist jetzt schon mal
richtig.
Die wichtigste Nachricht, weil
das offensichtlich.
Nach diesen Erzählungen war damit ja auch nicht unbedingt zwangsläufig zu rechnen.
Nee, richtig. Und also den Rückweg damit, was jetzt komplett abschließen, haben wir dann noch in Bregenz und in Bamberg uns aufgehalten, um da zu übernachten und uns natürlich in Bregenz mal die Seebrücke, also das Seetheater heißt es, glaube ich, angeguckt. Und da habe ich mir einfach gesagt, okay, das ist dann doch noch ein Eintrag auf der Bucketlist, der jetzt nicht abgearbeitet ist, weil ich glaube, ich möchte da mal eine Aufführung sehen. Ja, weil das ist total cool da. Das kann man echt nie anders sagen. Und die haben zusätzlich noch so eine Terrasse, wo man quasi direkt über 2-3 Stufen in den Bodensee sich dann auch noch reinbegeben kann. Mit ein bisschen Vorsicht, weil es schlüpfrig. Aber genau in der richtigen Richtung dann ist, um über dem Bodensee dann den Sonnenuntergang sich anzugucken. Und das haben wir uns natürlich auch noch gegeben.
Also im Bodensee selbst, den Sonnenuntergang.
Naja, also ich stand kurzzeitig mit den Füßen im Bodensee, ja. Okay. Und weil es dann doch so war, dass ich mir dachte, okay, wenn du dich hier zu stark bewegst, dann wirst du dich auf den Nüschel legen und natürlich zum zur Belustigung aller anderen Umsitzenden. Und das wollte ich mir dann doch nicht geben.
Verstehe. Und ihr habt das Ganze ja mit einem Elektroauto gemacht.
In der Tat. Richtig, das war, und vor allen Dingen, also das, was mich zu aller erst auch noch so ein bisschen so leichter Anspannung versehen hat, war, wir haben dieses Auto erst ein paar Tage vorher bekommen, hatten also noch nicht wirklich die Gelegenheit, uns mit dem weiß ich nicht, wie verhält sich das und wie viel Strom braucht's denn so und so, vielleicht ein bisschen bekannt machen konnten. Ich hatte ja bewusst eins gewählt, was möglichst viel Kilometer im Tank oder in der Batterie hat, aber weiß ja letztendlich nicht, wie es dann nun wirklich ist. Aber ich kann nur sagen, Es war Piece of Cake, echt. Also sowohl dieses Auto als auch, also so die das Navi in diesem Auto, als auch die Ladeinfrastruktur, ganz besonders in Frankreich, war also echt richtig gut.
Cool.
Ja, also es war dann meistens so, dann hast du eben wirklich Schnellladesäulen gehabt, die nicht weit weg von der Autobahn waren und auch noch von Solarzellen überdacht waren. Hurra!
Ach, ja,
also das ist wirklich so, wie du mir sagst, wenn man sich das dann so anguckt, eigentlich logisch, oder? Warum macht das kein anderer?
Naja.
Ja. Und das haben wir da auch häufiger gesehen, dass die wirklich irgendwelche Parkplätze von Supermärkten oder so dann einfach mit Solarzellen überdacht haben.
Ja, ist ja. Eigentlich macht das totalen Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Ja,
ja. Ja.
Ja, erstaunlich.
Ja, also das war wirklich cool. Eine Kleinigkeit habe ich dabei allerdings feststellen müssen, an die ich selber als, nun inzwischen schon häufiger mit Elektroautos gefahrenen Menschen auch nicht bedacht hatte. Also diese Autos, die laden sich ja durch das, was bei einem Verbrenner die Motorbremse wäre. Und so hatten wir zum Beispiel, als wir dann zurückgefahren sind, auch den Effekt, dass wir so bei Nürnberg auch wieder, da geht's ja auf der Autobahn relativ lange, doch eine recht ordentliche Gefälle so runter. Und da hatten wir dann den Effekt, dass wir mit 130 gefahren sind und dabei aber den Akku geladen haben.
Ach cool.
Ja, weil es ging halt runter.
Ja.
Ja, und das, was ich aber nicht bedacht hatte, war, als wir in diesem kleinen zauberhaften Bergdörfchen waren, haben wir ebenfalls geladen, weil selbst dort oben, wo ansonsten ja kaum was ist, gab es Ladestationen. Und da haben wir dann einfach gesagt, na, wir sind hier jetzt für die Wanderung sowieso ein paar Stunden unterwegs, lass mal das Auto vollladen. Okay, war alles gut. Wir sind dann wiedergekommen, ins Auto gestiegen dann irgendwann und wieder runtergefahren. Und während wir nun die, also ja, dort relativ schmale Straße mit ordentlich Gefälle und ziemlich vielen Kurven runtergefahren sind, es zusätzlich auch noch gerade Sonne von vorne gab, tat dieses Auto plötzlich etwas. Ich sah bloß in meinem Augenwinkel etwas im Armaturenbrett aufblinken, aber ich konnte nicht runtergucken, weil ich musste auf die Straße gucken. Und plötzlich war es so, als ob bei dem Auto, also so beim Verbrenner, plötzlich einer auf die Kupplung getreten hätte und dieses Ding einfach immer schneller rollte.
Oh.
Ja, und ich habe dann irgendwann, als ich es dann also irgendwie nochmal versucht habe zu durchblicken, festgestellt, ja, so ein Autoakku ist ja irgendwann voll. Und selbst obwohl wir den nicht zu 100%, sondern nur zu 97% geladen hatten, war durch das Runterfahren der Akku aber inzwischen voll. Und einen vollen Akku kannst du nicht weiter laden. Also hat das Auto einfach mal beschlossen, diese Rekuperation, wie sich das nennt, abzuschalten. Und damit war diese quasi Motorbremse plötzlich weg. Und das war so ein bisschen blöd, wenn man gerade irgendwie davon vollkommen überrascht wird und auf so einer Serpentine gerade unterwegs ist, den Berg runter. Da habe ich so ein bisschen Kreislauf gehabt.
Okay, aber dann gibt es ja Gott sei Dank immer noch die traditionelle Bremse. Das heißt, also wenn man
absolut eben, das ist es ja. Ab da habe ich dann wieder normal gebremst. Bloß du gewöhnst dir halt an in so einem Elektroauto, das brauchst du eigentlich nicht. Naja, aber es hatte den Effekt, wir waren dann irgendwann unten und der Akku war immer noch voll.
Ja.
Also alle schick sozusagen.
Also jetzt haben wir alle einen Kurzabriss eures coolen Urlaubs gehabt und eine kleine Bildungsreise obendrein. Weil,
was man so kurz nennt, wenn ich hier gerade auf die Zeit gucke.
Ich wollte es jetzt nicht erwähnt haben. Eigentlich hatten wir ja irgendwie den kühnen Vorschlag gemacht, oder das war zumindest meine naive Idee, dass wir ausnahmsweise mal über Bücher reden wollten, also zum Beispiel Sommerbücher.
Ja.
Aber gut, ich kann mich natürlich auch irren. Also dann.
Nee, aber damit du jetzt endlich auch mal wieder was zu sagen hast, könntest du uns durchaus noch was vorschlagen, was du jetzt gerade kürzlich gelesen hast.
Ja, weil wir
sollen
Christian
wir dann vielleicht einfach mal ein schon lange nicht mehr benutztes.
Bitte.
Gut.
Hau
und
raus.
So sieht's aus.
Das Current Read Update. Einblicke in Leserlebnisse von Schreibenden.
Da haben wir es doch wieder.
Ja, denn während du in wunderbaren Nahtoderfahrungen geschwelgt hast, ich kann es gar nicht anders sagen, ich meine, wie kommt man auf die Idee, bei 38 Grad eine
Nein, es waren 39, im Schatten wohlgemerkt.
Ja, aber es ist doch bescheuert.
Jo.
Also ich meine jetzt mal ernsthaft, das ist potenziell tödlich und zwar zügig, wenn es blöd läuft.
Ja.
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 Und dann wäre ich jetzt hier alleine da im Podcast und müsste da jetzt hier, das ist doch total unverantwortlich.
Du hast recht.
Wirklich.
Ich gelobe Besserung.
Naja, ich glaube dir kein Wort. Also gut, dass ich das nicht währenddessen so richtig mitgekriegt habe, weil über die Temperaturen habt ihr in euren Statusen, nee. Stories und sowas sicherheitshalber nichts gesagt, weil ihr offensichtlich schon Angst hattet, dass ihr dann irgendwie von Menschen getadelt werdet. Zu Recht übrigens.
Ja, ja.
Aber gut, naja. Ich bin froh, dass ihr dieses Abenteuer gut überstanden habt und dass ihr, wie gesagt, wohlbehalten angekommen seid. Und während ihr diese wilden Dinge gemacht habt, habe ich gearbeitet und geschwitzt und gelesen.
Jo.
Ja, und deswegen hätte ich da jetzt einiges zu erzählen. Also Arbeiten und Schwitzen interessiert euch jetzt vielleicht nicht so sehr, aber das Lesen vielleicht.
Oh.
Das war hier nämlich auch flauschig.
Uh-huh. Ja, stimmt. Also wir haben das festgestellt, dass das also ausnahmsweise mal sogar in Berlin fast genauso heiß war wie da unten in Südfrankreich.
Naja, also 39 Grad hatten wir hier auch mal. Da habe ich aber echt gedacht, also das fand ich wirklich unangenehm, da mit dem Hund zu gehen. Er fand es auch unangenehm, weil vor allen Dingen, ich möchte mir nicht vorstellen, wie heiß der Asphalt war. Ja.
Ja.
Und also
eben,
das war
und
nicht
Fell
schön.
Ist ja auch.
Und ja, im Pelzmantel durch 39 Grad zu laufen. Also wir haben aber sehr kurze Runden gemacht, deswegen insofern. Naja, aber ich habe gelesen und zwar, ich habe viel mehr gelesen, als ich jetzt heute vorstellen möchte, weil dafür reicht die Zeit nicht. Aber ich habe mir drei Bücher rausgesucht, die ich gerne erwähnen möchte. Und zwar sind das unter anderem die beiden aktuellen Titel unserer lieben Freundinnen von der 2 von der Talkstelle.
Aha,
denn
genau.
Ich glaube, viele unserer Zuhörenden hören auch dort regelmäßig rein. Und nachdem ja Vera und Tamara über die letzten, ich möchte mal sagen, Monate so viel über ihre neuen Bücher erzählt haben, habe ich mir gedacht, also es hat ja funktioniert, also die haben da so Lust drauf gemacht, dass ich prompt, als die Bücher erschienen sind, habe ich sie mir gekauft und habe sie dann auch gelesen. Dazu würde ich mich gerne äußern und dann habe ich noch das Buch einer anderen ganz lieben Kollegin von uns beiden, du kennst sie natürlich auch, die Katharina Burkhardt, gelesen, die ja gefühlt, ich weiß es nicht, Jahre von der Bildfläche verschwunden war. Vielleicht müssen wir sie mal einladen und sie fragen, wie es denn so ist, wenn man sehr, sehr erfolgreich war und dann jahrelang nichts getan hat und dann plötzlich wieder auftaucht. Also das wäre, glaube ich, auch mal ein interessantes Thema. Also Katharina Burkhardt, Trommelwirbel, ist auch wieder da. Und ihr aktuelles Buch habe ich auch gelesen und diese drei würde ich euch tatsächlich vorstellen. Jetzt ist meine Frage, hast du denn zufällig auch etwas gelesen, dass wir uns abwechseln können, bevor ich hier jetzt endlos Monologe, so wie du, zum Besten gebe.
Also, wir haben zwecks Autofahrt eher gehört als gelesen. Aber ich habe auch gelesen und wir haben auch noch, sagen wir mal, etwas, was ich noch nicht gelesen habe, aber Simone von einer lieben Autorenkollegin in Bamberg bei unserer Übernachtung in die Hand gedrückt bekommen und das würde ich zumindest auch nochmal erwähnen. Also, ja.
Okay. Ja, dann fange ich mal an und zwar mit Tamara Leonhardt, die auch seit, ich weiß nicht, 2 Jahren kein Buch mehr veröffentlicht hat, weil wenn es mal wieder länger dauert und außerdem war sie ja sehr beschäftigt. Also sie war ja jetzt viele Jahre lang erste Vorsitzende des Self-Publisher-Verbandes und da kann ich mir gut vorstellen, dass man da nicht so richtig viel Zeit zum Schreiben hat.
Yep.
Aber jetzt hat sie wieder ein Buch herausgebracht und das heißt Rock in Peace. Und nicht etwa Ruhe in Stücken, sondern Ruhe, Rocke in, naja, also in Frieden natürlich, Rock in Peace. Es ist eine Geschichte, dreht sich um eine Punkrock-Band und da ist gleich zu Beginn die schockierende Nachricht, dass der Gitarrist verstorben ist. Der ist bei einem Unfall ums Leben gekommen, der wurde von einem Auto überfahren, das irgendwie in einer auf der eisglatten Straße die Kontrolle verloren hat und ihn dann einfach über den Haufen gesemmelt hat. Und die drei anderen Mitglieder dieser Band müssen jetzt mit diesem Verlust klarkommen und ja, irgendwie wieder ins Leben finden. Und nicht nur die Mitglieder der Band, sondern auch die Familie des Gitarristen, des Eriks, seine jüngere Schwester, die Eltern. Und wie so das Leben dann weitergeht. Naja, ich fand das ein total interessantes Setting. Also erst einmal fand ich ja auch so diese Überlegung, so eine Trauererfahrung in einem Unterhaltungsroman, finde ich jetzt, also das fasziniert mich grundsätzlich, habe ich ja durchaus eine gewisse Affinität dazu. Und dann war ich mal wahnsinnig gespannt, wie Tamara das dargestellt hat. Und Musikszene, Punkrock ist jetzt nicht so total mein Home-Turf, aber kann man schon mal machen. Und ich war wirklich sehr, sehr, sehr angetan, wie sie das aufbereitet hat. Also es ist sprachlich, hat es mich total begeistert, dieses Buch. Auch vom Aufbau zwischendrin gab es dann mal so Tagebucheinträge des jungen Ich-Erzählers, ist es ein Ich-Erzähler, könnte ich jetzt nicht drauf schwören. Also der Simon, das ist der Sänger der Band und war der beste Freund des verstorbenen Gitarristen und der hat wirklich wahnsinnige Schuldgefühle am Tod seines Kumpels und zwischendrin erlebt man ihn halt als Prä-Teenager, also wirklich mit 9 oder 10 Jahren fangen diese Tagebucheinträge an. Und also erlebt man sozusagen diese Kinderzeit oder die frühe Jugend und dann sind immer zwischendrin auch so ein paar Online-Magazin-Einträge von irgendwie einem Musikjournal und das ist wirklich alles sehr, sehr gefällig aufgemacht und schön geschrieben und eine packende Geschichte. Der Simon leidet schon sehr. Er leidet manchmal auch für meinen Geschmack auch ein bisschen arg dramatisch. Aber man muss dann auch sagen, das ist ein junger Mann, der ist, ich kann mich da jetzt vielleicht auch nicht so 1:1 reinfühlen. Der hat natürlich auch ein schweres Trauma und dann auch diverse Drogen-, Alkoholprobleme und so weiter, wenn er versucht, das irgendwie wieder klar zu kriegen. Aber an sich war es total schlüssig und es hat mich wirklich gepackt. Ich habe es echt gerne gelesen von Anfang bis Ende und kann da eine totale Empfehlung aussprechen.
Cool.
Ja, also.
Ja, also ich bin da ja auch schon, also gerade natürlich aus dem Grund, weil man die beiden ja immer wieder drüber hat reden hören, vor allen Dingen, weil Vera sich ja immer wieder so ein bisschen mokiert hat, na, hast du jetzt schon veröffentlicht oder nicht? ist es sowieso bei mir im Gedächtnis geblieben und ja, wenn du jetzt sogar sagst, Hammer, dann werde ich da wohl mal zuschlagen.
Ja, kann man wirklich sehr, sehr, sehr gut lesen. Die Wartezeit hat sich gelohnt, möchte ich mal sagen. Also ich habe mir dann auch nur gedacht, vielleicht ist es auch gar kein Fehler, wenn man nur alle 2 Jahre ein Buch veröffentlicht. Da kann man sehr ausführlich drüber reden und kann dann, also irgendwann hat es dann auch der letzte Zuhörer kapiert, dass es sich lohnen könnte. Ich meine, weißt du, wenn ich immer so ausführlich über meine Bücher reden würde, würden wir hier überhaupt gar nichts anderes sprechen.
Ja, oder ich über meine, weil das würde ja noch mehr dauern.
Nein, du veröffentlicht, also im Vergleich zu Tamara veröffentlichst du ja auch, also sage ich mal, im Akkord. Das muss man ja schon mal sagen. Aber weißt du, so, das meinte ich eben. Also du lässt dir jetzt keine 2 Jahre Zeit zwischen deinen Büchern in aller Regel.
Nee, ich versuche das zu vermeiden, weil irgendwie lassen mich die Geschichten ja sowieso nicht. Wir wissen ja, bei Tamara ist es einfach auch anderen Dingen geschuldet gewesen. Und wenn ich mich recht erinnere, hatte sie ja ohnehin diese Geschichte auch eigentlich noch in einer anderen Form angefangen, um dann festzustellen, nee, das muss ich nochmal auf links drehen, weil das ist eher ein Drama. Und deswegen muss ich da noch mal richtig irgendwie Gas geben. Und das ist auch gut so, finde ich. Ja, wenn man sich tausendmal irgendwie Dinge überlegt, wie was irgendwie womöglich, ja, wie eine Geschichte sich entwickeln könnte, gerade jetzt so eine einzelne, ja, nicht womöglich irgendwie ein Teil einer Reihe oder was auch immer. Da sollte man ja schon konsistent bleiben irgendwie. Aber eben so ein Einzelband, wenn man merkt, dass die Geschichte sich in eine andere Richtung entwickelt und man ebenfalls merkt, dass das quasi eigentlich aber auch genau das ist, was das eigene Herz so ja, diktiert mehr oder weniger, dann muss man da im Zweifelsfall auch einfach nochmal die Reißleine ziehen und sagen, okay, hier setze ich mich nochmal dran und wenn es dann dauert, dann dauert's, das ist mir wichtig.
Ja, also hat sich in dem Fall wirklich gelohnt. Ich hoffe jetzt, dass sie sich beim nächsten Buch nicht so viel Zeit lässt. Denn also da ist einfach wirklich Talent da und sie kann erzählen und sie hat ein Händchen für interessante und schöne Geschichten und das sollte sie jetzt dringend mal häufiger an den Mann, an die Frau und an die nicht-binären Personen bringen. Ja. Deswegen, ja, also Shoutout an die Tamara. Es hat mir sehr gut gefallen, kann ich total empfehlen.
Sehr schön.
Ja.
Damit wäre ich dran. Also sowas Bombastisches, wie du jetzt quasi angefangen hast, kann ich jetzt nicht so direkt weiterführen.
Du hast immerhin mein Buch gelesen und hast da im Urlaub mir eine tolle Rezension geschrieben. Aber wir brauchen jetzt keine Werbung für mein Buch machen. Aber ich möchte jetzt nur mal sagen, sowas Bombastisches, also bitte
entschuldige.
Also
ja, du hast recht. Das habe ich tatsächlich, das habe ich ja auch noch gelesen. Oh verdammt, ja. Es werden ja immer mehr. Also wie lange haben wir heute Zeit?
Nein, also kleiner Scherz.
Also ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass wir nochmal zum Thema unseres Roadtrips, also ich, Simone eher nicht, aber ich bei der Fahrt gerne Hörbücher höre. Da bin ich nicht so auf Musik, sondern ich komme dann eigentlich in so einen entspannteren Zustand, ohne womöglich einzuschlafen, wenn ich gute Hörbücher höre. So. Und wir hatten, als wir noch quasi in jetzt dem Urlaub vor deinem Urlaub waren wir ja Richtung Österreich und da hatten wir schon angefangen, eine Reihe zu lesen da. Ich habe dann irgendwann bin in die Hörbücher eingestiegen. Und zwar ist das die Reihe um den Rajonsinspektor Emmerich von Alex Bär. Und da hatten wir tatsächlich den dritten Teil jetzt gerade am Start, weil ich Simone, die Dinger eben halt als E-Book gelesen hatte, einfach mal noch zeigen wollte, wie viel schöner eigentlich die Hörbuchfassung ist, weil die nämlich von einem sensationellen Sprecher gelesen wird, der nicht nur diesen Wiener Schmäh irgendwie an sich hinkriegt, sondern es auch noch schafft, ungarischen Dialekt, böhmischen Dialekt und russischen Dialekt und alles da noch so reinzumischen und auch noch den einzelnen Figuren unterschiedliche Klangfarben zu geben, dass das mal wieder ein echtes Erlebnis war. Und ja, deswegen wollte ich es auf jeden Fall euch hier noch ans Herz legen. Wir haben den dritten Teil
Der dunkle Bote.
Haben den dunklen Boten gehört, genau, den dritten Teil. Und der ist genauso gut wie die ersten beiden. Es ist zwar schon so ein kleines bisschen so, dass das dass der Plot sich immer in ähnlichen Versionen irgendwie rausgibt. Aber eigentlich ist das auch so typisch für so Kriminalgeschichten, für so Polizeiprozedur, dass es eigentlich immer so ist, dass er sich erst in etwas sehr Plausibles verrennt, um dann quasi auf dem Höhepunkt dann plötzlich mitzukriegen, wie falsch er doch lag. Und es ist dann tatsächlich irgendwie ganz anders, aber irgendwie sinnvoll anders. Mhm. Also nicht so, also die Personen, die sind schon mal durchs Bild gelaufen oder existierten die ganze Zeit irgendwie nebenher. Also ich freue mich auch schon wieder, wenn mein nächstes Audible-Guthaben da ist, denn dann werde ich mir den vierten Teil geben.
Sehr gut. Also nochmal hier für alle zum Mitschreiben. Alex Bär, der dunkle Bote, das ist Teil 3 der August-Emmerich-Reihe, wie ich jetzt hier in Windeseile flink parallel recherchiert habe.
August,
genau. August.
Ja, ja.
Und natürlich steht es so in den Shownotes auch zum Nachlesen exakt. Und Nachklicken und so weiter. Sehr schön, das klingt ja auch spannend. Ich habe das nächste, ist dann tatsächlich auch ein Krimi, den ich jetzt vorstellen möchte. Mhm. Und zwar von der lieben Vera.
Aktueller.
Frau Appeldorn und der tote Kapitän. Die Vera hat ja zwei Reihen, einmal die Biene-Hagen-Reihe und einmal die Frau Appeldorn-Reihe. Und das ist jetzt, also die Biene-Hagen ist natürlich schon ein bisschen etablierter. Da gibt es schon 8, 9, 10, weiß es nicht genau. Habe jedenfalls schon einige gelesen, Bände. Und das ist jetzt der dritte Frau Appeldorn-Krimi. Und den habe ich mir auch vorgeknöpft, weil sie ihn ja auch, weil sie gesagt hat, sie möchte jetzt auch mal einen Küstenkrimi schreiben.
Jo.
Und prompt musste ein wirklich sehr attraktiver und auch sehr netter Kapitän dran glauben. Es tat mir echt ein bisschen leid um den, muss ich jetzt wirklich sagen, weil es war irgendwie ein guter Typ. Die hatten auch, also erst hat er die arme Frau Appeldorn über den Haufen gefahren auf dem Supermarktparkplatz und dann hat er sie hatte sie einen kaputten Fuß und dann hat er sie auf ein wirklich sehr nettes Date eingeladen und dann hatte die gute Mareike, die ja eigentlich sich auch selbst immer Frau Appeldorn nennt. Also insofern ist es wahrscheinlich dieses Vertrauliche jetzt von mir völlig unangemessen. Also Frau Appeldorn hatte dann schon ganz, ganz warme Gefühle und hat sich schon überlegt, ach, naja, vielleicht meldet er sich ja bald mal wieder und vielleicht sehen wir uns ja bald mal wieder. Und was passiert? Stattdessen erfährt sie, dass er tot ist. Ne?
Ups.
Blöd. Und dann hat sie nichts Besseres zu tun, als zu sagen, also das geht ja nun gar nicht, da muss ich wissen, was los ist. Und dann nimmt sie ihren Nachbarn, den türkischen Germanistikprofessor, Büyütürk, und dann fahren sie, also er muss natürlich auch fahren, weil sie ist ja jetzt fußkrank und kann nicht Auto fahren, das heißt, er muss sie auch noch an die Ostsee hinchauffieren und muss auch ansonsten wirklich sehr, sehr tolerant und leidensfähig sein. Aber ich möchte mal sagen, die gute Frau Appeldorn ist jetzt mal nicht die geduldigste Patientin und Zeitgenossin. Also da hat er wirklich einiges am Hals. Und erst dachte ich mir, oh Gott, das ist aber jetzt hier schon so ein bisschen, also sie war mir ein bisschen empathielos, was den Kapitän anging, aber okay. Dann dachte ich mir, gut, das ist jetzt mal so ihre, wahrscheinlich so ihr herbes Naturell, dass sie jetzt so ihre wahren Gefühle nicht zeigen möchte und Übersprungshandlung und so weiter. Und dann war sie mir auch ein bisschen arg ungeduldig in vielerlei anderer Hinsicht, weil ihr alles zu langsam ging und sie also unwillig war, Urlaub zu machen. Dann tat mir der Herr Büyütürk auch ein bisschen leid, weil aber dann nimmt die Geschichte plötzlich wirklich rasant Fahrt auf und dann dachte ich mir, holla die Waldfee. Also da ging es dann ordentlich zur Sache und wie gesagt, der Kapitän ist auch am Schluss noch tot, leider. Daran war nichts zu rütteln. Aber die Story an sich, ein netter Fall, sehr amüsant, cozy Crime, wirklich vom Feinsten, möchte ich sagen. Also ich fremde immer so ein bisschen mit der Erzählperspektive, mit dem Präsens. Also ich weiß nicht. Ich und Präsens, wobei es, nee, dritte Person ist es bei Frau Appeldorn, aber Präsens finde ich schwierig. Und jetzt, wenn Vera dann schreit, aber das ist ja gar nicht im Präsens geschrieben, sondern nur die Biene-Hagen-Reihe ist im Präsens geschrieben und da hast du dich noch nie beklagt. Aber ich glaube, ist auch egal. Also es hat jetzt ein Leseerlebnis, es hat mich, glaube ich, irgendwie so ein bisschen, ich bin kein Präsens-Fan, aber falls es nicht im Präsens ist, leiste ich ab, bitte. Es hat dem Lesevergnügen letztlich nicht geschadet. Ich hatte Spaß beim Lesen. Die Geschichte ist nett. Schade drum um den Kapitän. Da wäre was gegangen. Aber gut. Ich glaube sowieso, dass hier Frau Appeldorn und Herrn Bühetürk irgendwann mal sicherheitshalber. Da könnte, naja, schauen wir mal. Also auch eine absolute Leseempfehlung hier für Frau Appeldorn.
Ja. Cool. Mhm. Ja, und wo du jetzt gerade von einem Kapitän gesprochen hast, da fiel mir ein, dass ich ja auch noch einen Kapitän am Start habe, den ich gerade so gut wie beendet habe, und zwar Captain Drake, was tatsächlich ein Teil des Titels des 11. Trulli-Romans von unserer lieben Kai Noah ist. Mhm. Und ja, den habe ich natürlich unter anderem auch zu Recherchezwecken gelesen. Absolut. Weil wir ja, übrigens ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite für die umfangreiche Vorarbeit, die du und ihr da geleistet habt für unseren Drachen-Vierteiler. Wieder sehr kurzweilig und ja, jetzt weiß man, wie es in der Hölle aussieht, also alles schick.
Ja, also fand ich auch, ich habe es auch gerne gelesen hier, Captain Drake, Trulli's Crime Elf, und was mich, also das Buch ist hier am, ich glaube Ende Mai erschienen, mhm, und jetzt hat sie irgendwie gefühlt in 3 Tagen schon Band 12 am Start.
Ich habe auch, als ich noch am Lesen, dachte, was, wie Teil 12, ich dachte, dass es der neueste. Ja. Also sie hat offensichtlich gerade Schreibbedarf.
Ja, ist ja, schadet ja nichts, also. Mhm. Nee, also hat mir auch sehr gut gefallen. Also auch Shoutout für die liebe Kai und Trulli's Crime Nummer 11, Captain Drake. Ich fand den Papagei auch ganz witzig.
Oh, also ja. Nervig, und von dem werden wir ja auch noch ein kleines bisschen was zu hören kriegen, wobei Trulli ihm ja das Reimen verboten hat. Mal gucken, ob er sich dran hält.
Ja, warten wir es ab. Also er hatte schon ein gewisses Nervpotenzial, aber er ist irgendwie auch witzig und süß gewesen.
Und ich konnte mir so richtig vorstellen, wie so Papagei dann auf seiner Stange oder wo auch immer er saß, dann so vor sich hin wippt und dann diese Reime da raushaut. Herrlich.
Ja. Also fand ich jetzt auch durchaus lesenswert. Habe ich also auch gelesen. Ich könnte ja jetzt auch noch erzählen, was ich jetzt wirklich gerade heute noch gelesen habe.
Ja.
Das ist aber ein Buch, das noch nicht erschienen ist. Und das aber natürlich jetzt in dem Kontext steht. Also ich durfte schon, also ich muss es jetzt mal kurz erwähnen, einen ersten Leseeindruck gewinnen von Ordo Draconis Nummer 1, das Erwachen. Also die liebe Lilly hat geliefert, also zumindest hat sie die Rohversion geliefert, was auch günstig ist, weil ich jetzt dann ja gleich, also zügig hier mit Teil 2 schreiben anfangen muss. Und dafür wissen musste, was sie jetzt so in Band 1 da zusammen fabuliert hat, dass ich da nicht irgendwie was anderes schreibe. Und ich habe das wirklich, sie hat mir das gestern geschickt und ich habe das in einem Rutsch, also war natürlich jetzt quasi dienstliches Lesen, normalerweise lese ich ja immer nur abends im Bett. Heute habe ich dann mal vormittags gelesen, dachte mir, das ist jetzt Arbeit und kein Vergnügen, aber es war tatsächlich, vor allen Dingen war es Vergnügen und hat sich gar nicht wie Arbeit angefühlt. Also da könnt ihr euch auch drauf freuen, das wird eine sehr, sehr coole und sehr große Geschichte. Aber das steht jetzt nicht in den Shownotes, weil es gibt ja dieses Buch noch gar nicht, man kann es noch nicht mal vorbestellen, und aber es wird am 5. November erscheinen, könnt ihr euch schon mal in den Kalender anstreichen.
Darf ich es dann vielleicht aber wenigstens schon vorher haben? Denn ich hätte ja auch rein berufliches Interesse daran.
Absolut, absolut. Du darfst es natürlich auch haben und die liebe Kai darf es auch haben, aber ihr kriegt dann schon die leicht aufpolierte Version.
Okay.
Ich habe jetzt hier wirklich, also sie hat es mir in der Nacht von Montag auf Dienstag um 2.03 Uhr per E-Mail geschickt.
Jo.
Und sagen wir mal, den letzten Kapiteln hat man es angemerkt, dass sie
sie wollte fertig werden.
Sie wollte fertig werden. Okay. Aber ich hatte ihr ja eigentlich eine Deadline eine Woche früher gesetzt und habe ihr dann Verlängerung gegeben und die hat sie eingehalten, aber halt gerade so. Und ihr kriegt dann, also sie will noch einmal gerne drüber gucken und dann kriegt ihr die Version. Also es wird sich nicht um Wochen, sondern eher um Stunden oder Tage. Also vielleicht, wenn dieser Podcast erschienen ist, hast du es wahrscheinlich auch schon gelesen.
Aha. Just womit say. Wir mal wieder aktive Paradoxie betreiben, ja.
Ja, so, so ist es. So ist es. Ja. Aber eigentlich, nee, hast du jetzt noch ein Buch?
Also ich hätte tatsächlich eben auch noch ein bisschen was, so dass ich meine Sache da durchaus jetzt hier auch noch reinpacken kann. Und zwar, nachdem wir mit August Emmerich ja dann durch waren, sind wir, weil wir ja eher so mit Lokalkolorit unterwegs sein wollten, Empfehlungen aus dem KollegInnenkreis von Simone mal nachgegangen oder aus dem Bekanntenkreis, wie auch immer. Mhm. Und es gäbe da also mehrere Krimi-Reihen, die eben in Südfrankreich, also im in der Provence, so in der Richtung im Midi oder so, spielen. Mhm. Und wir haben uns letztendlich für Tödlicher Lavendel von Remy Eisen, Eisen geschrieben mit E-Y-S-S-E-N, entschieden. Die sogenannte Leon Ritter-Reihe, aus der es inzwischen auch schon, ich weiß nicht, 10 oder 11 Stück gibt und was auch so ein Spiegel-Bestseller-Aufkleber drauf hat, und haben uns die mal gegeben.
Aber ich bin hier gerade auch, Entschuldigung, bin jetzt hier auch gerade dabei, das zu sehen, und da sehe ich ganz vieles, heißt aber Lavendou, also verräterisches
Nein, das ist
Lavendel.
Tödlicher Lavendel ist Band 1.
Schwarzer
ist in Band 2.
Okay, hier. Und das andere heißt dann aber irgendwie Lavendou.
Ja, ja, also es ist
was,
so.
Was auch Lavendou ist, weiß ich auch nicht. Was
ja, also Le Lavendou ist tatsächlich ein existierender Küstenort in dem, ich glaube, im Rhône-Delta sogar. Oder auf der anderen Seite des Rhône-Deltas. Mhm. Also auf jeden Fall ein nicht wie Kirkby ein fiktives Dorf, sondern eher wie Foy ein wirklich existierender Dörfchen, in das ein Deutscher durchaus koryphäenmäßig unterwegs seiender Gerichtsmediziner kommt, weil er die dort in der Nähe befindliche Gerichtsmedizin eben halt jetzt, er soll die übernehmen. Es ergibt sich, dass er eine Woche zu früh ist, weil vergessen wurde ihm zu sagen, dass das noch länger dauert, wie auch immer. Also auf jeden Fall hat er erstmal so ein kleines bisschen Zeit, wird dann allerdings relativ flott trotzdem eingemeindet in die berufliche Tätigkeit, weil da und das ist eine Sache, die war für uns schon so ein kleines bisschen schwierig zu handeln. Es geht um Morde an Kindern. Und ja, das ist also haben wir, sagen wir mal.
Also besser als an Hunde, muss man jetzt mal sagen.
Ja, also. Ja, okay. Also es ist letztendlich der Autor kriegt schon die Kurve noch, es, sagen wir mal, nicht so sehr auszuwalzen, dass man eigentlich sagt, das kann ich mir nicht anhören. Es ist spannend. Und es hat uns auch wunderbar in diese Gegend entführt, auch wenn wunderbar natürlich wieder so ein zweischneidiges Schwert ist bei einem Krimi, wo Menschen sterben, mehrere. Und er hat es auch ganz prima in ein sicherlich zeitgeschichtlich in Anführungsstrichen, weil das Ding ist 2016 erschienen und ich glaube, um die Zeit rum hat es da unten in dem Bereich auch ein Extremfeuerereignis gegeben und das thematisiert er in der Geschichte auch noch mit. Also es hat er ganz klug da irgendwie eingewoben. Interessante Charaktere, die Geschichte, also ich würde ihr jetzt keine 5 Sterne geben, weil mich hat tatsächlich immer wieder mal, ich könnte jetzt keine einzelnen Beispiele geben, aber mich hat's immer wieder angesprungen, dass in dieser Geschichte Sachen einfach mal vorkommen, die, wo ich immer höre, na, sowas darfst du nicht machen, das ist schlechter Stil. Mhm. Ja, und das ist so wie zum Beispiel, es ist auf jeden Fall kein Ich-Erzähler, und es wird aber immer so Headhopping betrieben. Und zwar wirklich in zwei aufeinanderfolgende Sätzen. Und das ist das, was mir nicht gefallen hat, auch wenn es der Geschichte jetzt keinen Abbruch getan hat. Und ich habe festgestellt, wahrscheinlich sind wir inzwischen Krimi-Leser-technisch doch so geschult, dass wir schon wesentlich vor dem Schluss eigentlich uns gedacht haben, also die Person muss da Dreck am Stecken haben. Und die Person, die sie da irgendwie auch noch durchs Dorf treiben, die ist da bestimmt gar nicht mit. Ja, also das war so ein bisschen, gut, es war der erste Band, aber immerhin hat es den Spiegel-Bestseller-Aufkleber, den er ja mal für irgendwas gekriegt haben muss. Also, weil es ist das Bestseller-Autor Aufkleberle. Also, ja, vielleicht ist es auch irgendwann nochmal überarbeitet worden und nur die Hörbuchfassung ist noch in der Urversion. Also die Geschichte hat mich abgeholt, das Setting war toll, aber ja, ich habe
Abzüge in der B-Note.
Genau, Abzüge in der B-Note, sagen wir es so, ja.
Verstehe. Naja gut, das gibt's ja mal und genau. Ich kann ja dann nur als, ich bin ja hier der Krimi-Vollprofi neuerdings, ich kann immer nur sagen, liebe Leute, plottet vorher nicht, ja? Sonst ihr verratet euch. Ihr verratet euch einfach. Wenn ihr bis zum Schluss nicht wisst, wer der Mörder war, ja, ist
dann, weiß
Idee,
dann,
weiß es, dann weiß es auch kein anderer. Genau. So geht das. Ne? So geht das. Kostet ein paar Nerven, 3, 4, aber damit muss man, wenn man damit klarkommt, ist auch die Geschichte rund. Ja, also das nur am Rande. Also ich, wie gesagt, ist mir sowieso ein Rätsel, wie man ernsthaft Krimis schreiben kann und es vorher schon alles weiß, weil warum, naja gut, das ist ja mein individuelles kleines Doofi-Problem. Ich kann es halt einfach nicht anders. Aber gut, dann weiß ich jetzt, dass ich hier Remy Eisen, den ersten Fall von Leon Ritter, nicht lesen werde.
Ja, wegen der Kinder auch, ja.
Ja, also gut, ich meine, ich bin jetzt schon froh, dass keine Hunde ums Leben gekommen sind oder sterben auch Hunde, weil Hunde treffen mich ja dann immer mehr als Kinder, aber Hunde kommen nicht zu Schaden.
Gibt's da überhaupt irgendein Tier in dem?
Ja, das fehlt ja sowieso schon. Also ich meine, wenn es noch nicht mal Tiere gibt in der Geschichte, dann ist sowieso schon disqualifiziert. Also wobei ich jetzt zugeben muss, in den von mir erwähnten Romanen gab es jetzt auch keine Tiere. Also keine.
Mensch,
das ist eigentlich,
was ist denn da los?
Ist eigentlich doof. Ja, ich weiß auch nicht. Auch in dem nächsten, den ich jetzt vorstelle, gibt es kein Tier, jedenfalls kein Tier, an das ich mich erinnern kann. Dafür gibt es sehr interessante Menschenfiguren. Und das ist eben das Buch von der lieben Katharina Burkhardt. Das heißt Meerblick und Eierlikör.
Jo, ist der, kann man machen.
Ja, ist der erste Band ihrer brandneuen Ostseezauberei, von der ich hoffe, dass noch sehr, sehr, sehr viele Bände folgen werden. Denn wenn man, wie soll ich sagen, wenn man Kirkby liebt, wird man auch Osterwiek sehr schätzen. Denn Osterwiek ist auch ein fiktives Örtchen an der Ostsee, irgendwie zwischen Kieler und Dingenskirchener Bucht, was ich schon wieder vergessen habe. Ich bin ja nicht so der Geografie-Könner. Also ist, wie gesagt, es ist ja auch fiktiv, aber es liegt sehr, sehr idyllisch, dieses Osterwiek. Und die erste Geschichte Eierlikör und Meerblick oder Meerblick und Eierlikör hat mich wirklich gleich total mitgenommen. Dieser Ort ist zauberhaft. Die handelnden Figuren sind so richtig knurrige Norddeutsche, aber natürlich mit dem Herzen am rechten Fleck. Es gibt einen etwas übermotivierten Bürgermeister.
Na sowas.
Aber ganz anders als Colin, ja.
Okay.
Ich hatte so das Gefühl, das ist ja wie Heimkommen, aber halt eben ein völlig anderes Setting, eben Ostsee, auch das Personal. Insgesamt die Protagonisten, also es sind dann zwei Frauen, die im Fokus standen. Einmal die Betreiberin einer etwas in die Jahre gekommenen Pension namens Anna und dann eine Frau, die auch schon Anfang 50 ist, Tilda. Ich werde jetzt nicht erzählen, wie die beiden zueinander stehen, aber das ist auch ein sehr, sehr interessanter Twist. Jedenfalls sind kein blutjunges Personal, aber mit sehr viel Potenzial und ich hoffe einfach, dass es da bald weitergeht und dass wir noch ganz viel von den anderen Figuren, die wir jetzt erstmal so am Rande kennenlernen durften, erleben werden. Und ja, also wirklich ganz große, große Leseliebe und begeisterter Applaus für Katharina Burkhardt.
Ja.
Ja, das war echt mein... Na, ich möchte, eigentlich möchte ich keinen der drei Romane, die ich jetzt vorgestellt habe, rausstellen, aber ach, weil diese Kirkby-Vibes halt, also es war wirklich.
Ja, dann wäre ich halt, da wohl, ja? Dann wäre ich da wohl auch mal zuschlagen müssen, weil eben, du kannst ja nicht ständig Kirkby-Romane schreiben, also jetzt so in der Reihe, in der Geschwindigkeit, in der man die dann hinterher lesen kann. Insofern, ja. Jo.
Leider. Leider, aber
das werden wir mal, und Katharina mag ich ja auch sehr, also insofern, das hört sich gut an. Ich würde mal sagen, weil ich ja sowieso meistens das letzte Wort habe,
ja.
Hau ich jetzt auch noch schnell einen Tipp raus, den ich allerdings selber noch gar nicht gelesen habe.
Ich hätte dann auch noch was, aber egal, das ist auch noch so ein
Add-on.
Dann
bin ich sehr froh darüber, dir das letzte Wort überlassen zu können oder vielmehr das letzte Buch. Und zwar hätte ich für euch auch noch eine nette romantische Geschichte mit Geheimnissen, Herzschmerz und auch noch so einer Legende, also einer wirklichen Legende, die auch Grundlage für etwas ist, was in diesem in der Geschichte vorkommt. Und zwar ist das die Reihe Die Mädels von der Burg von Nora Gold oder Nora Gold. Also ich weiß, sie ist eine Deutsche, weil wir haben sie nämlich in Bamberg besucht und da hat sie uns mit dem ersten Teil dieser Reihe mal bedacht. Und ja, weil sie uns schon so viel davon eben auch erzählt hat aus dem Prozess, habe ich sie dann auch direkt überreden können, mal zu uns zu kommen und uns vielleicht auch ein bisschen tiefer in diese ganze Thematik da mitzunehmen. Und da will ich nicht gar nicht allzu sehr spoilern, weil das darf sie dann gerne tun. Mhm. Aber auf jeden Fall klingt die Geschichte rund um vier Mädels, die tatsächlich ein Burghotel oder eine Burg in ein Hotel verwandeln wollen, um die sich eine etwas gruselige Legende inklusive Schlossgespenst und sonst was rankt. Und ja, da freue ich mich auch schon drauf, das zu lesen, weil das wird auch, denke ich mal, locker leichtes Sommerfutter für den Reader sein.
Sehr schön. Also das klingt auch, als würde es mir gefallen, Die Mädels von der Burg, Nora Gold. Und toll, dass wir hier, das ist ja Band 3 von 3 steht ja hier. Ach nee, das ist, okay, ich hab's kapiert. Das Band 3 heißt ein White Dinner für die Liebe.
Genau.
Mein Gott, wenn ich jetzt, und das Band, der erste Band heißt
Eine Bühne für die Liebe.
Ja, okay, verstehe. Dann werde ich das jetzt hier entsprechend in die Shownotes natürlich packen. Und werde mir das auch mal zum Lesen auf meinen E-Book-Reader ziehen. Das klingt nämlich so, als würde es mir auch schmecken.
Mhm.
Ja, also und vor allen Dingen freue ich mich, dass wir da Besuch von ihr kriegen bald.
Ja.
Und ich werde die Katharina fragen. Ich glaube, die könnte auch einige interessante Geschichten erzählen. Vielleicht hat sie ja Lust und vielleicht hört sie ja rein zufällig in dieser Episode zu und sagt dann gleich mal von selbst,
ob sie Bock hat.
Yes. Fühlt sich berufen, was zu sagen. Mein Gott, wir haben jetzt schon echt viele, viele Bücher erwähnt. Ja,
also, siehste. Können wir auch.
Ich habe jetzt noch. Können wir auch. Also wir ist ja nicht so, dass wir nur schreiben oder nur urlauben, sondern wir lesen auch und hören. Mhm. Apropos hören, ich habe das ist ein kleiner Bonustipp, weil der fällt wirklich ein bisschen aus der Reihe und ich kann eigentlich auch gar nicht so sagen, warum ausgerechnet ich dieses Buch gelesen bzw. gehört habe. Es ist nämlich die Autobiografie des verstorbenen Papstes Franziskus.
Ach, guck.
Ja. Also jetzt du kennst ja meine Einstellung zur katholischen Kirche, die eher, wie soll ich sagen, geprägt ist von einer Ablehnung, die ungefähr meine Ablehnung gegenüber der FIFA und Donald Trump entspricht.
Okay.
Ja, also so auf so einem Niveau rangieren wir. Und also ich sagen wir mal, weil ich halt eine wirklich sehr, sehr, sehr enttäuschte Ex-Katholikin bin aus ganz vielen Gründen. Ich habe auch einen sehr ausführlichen Blogartikel darüber geschrieben.
Okay.
Werde ich auch noch verlinken, ist vielleicht auch noch ganz interessant. Mhm. Jedenfalls, anyway, ich habe dieses Buch gehört, also kurz nachdem der Papst verstorben war, habe ich irgendwie so diesen Impuls gehabt, ich würde mich jetzt mal interessieren, dann habe ich mir dieses angehört. Also irgendwie habe ich ja ehrlich gesagt gehofft, dass ich so meine sämtlichen Vorurteile bestätigt finde. Mhm. Und habe überhaupt kein einziges bestätigt gefunden, sondern ganz im Gegenteil. Also ich fand dieses Buch, also diese Autobiografie, es war erstmal wirklich spannend, weil er ein wirklich spannendes Leben hatte, mhm. auch seine Kindheit und Jugend und also alles, was er so erzählt hat, konnte man einfach auch gut hören, weil es eben aufregend und unterhaltsam mhm. und spannend war. Und auch was er so über seine Form des Glaubens und wie er jetzt das Christentum oder den Katholizismus interpretiert und wie er auch seine Aufgabe als Papst gesehen hat oder überhaupt seine seelsorgerische Aufgabe so empfunden hat, das fand ich wirklich beeindruckend und toll. Und ich hatte so das Gefühl, das deckt sich so mit dem Kinderglauben, den ich einst hatte. Aha. Ja, weißt du, so als ich noch so im einstelligen Alter war okay. und irgendwie noch so auf dem Dorf groß geworden bin und irgendwie sonntags in die Gottesdienste oder dann auch zum Kindergottesdienst gegangen bin und wir einen coolen Pfarrer hatten, bei dem wir auch Religionsunterricht hatten mhm. und ich das alles irgendwie, also wo ich dachte, ja geil, also das ist ja, also hier, mhm. hier Jesus ist ein cooler Typ und Gott auch und der Heilige Geist nehmen wir alle mit. Ja. Die sind alle irgendwie, ja, finde ich gut. Also so, ich habe nach dieser Lektüre, habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, ich habe wieder so meinen Kinderglauben zurückgekriegt. Ne? Also,
das ist natürlich eine Leistung.
Ja, und weißt du, und also ich möchte weiterhin nicht mehr in den Schoß der katholischen Kirche, also in diese Institution mhm. zurückkehren, mhm. weil da ist, glaube ich, nach wie vor jede Kritik nicht nur erlaubt, sondern auch gerechtfertigt.
Ja.
Und das ist wirklich, da passieren einfach ganz, ganz, ganz schwierige Sachen und irgendwie Änderungen geschehen viel zu langsam und ja, es sind einfach noch sehr viele reaktionäre Strömungen aktiv und da fühle ich mich so überhaupt nicht abgeholt. Mhm. Aber ich würde jetzt einfach sagen, also ich bin eine nach wie vor störrische, frustrierte und zu Recht beleidigte Ex-Katholikin. Aber ich würde sagen, ich kann mich nach wie vor so mit Fug und Recht als Christin bezeichnen. Jo,
okay,
ja,
also das ist ja in Ordnung.
Der ganzen, ja, und das fand ich, also das war so die Erkenntnis nach diesem Buch. Und wie gesagt, es ist wirklich unterhaltsam. Kann man sich echt gut reinziehen, weil er hatte wirklich ein spannendes Leben, der gute Jorge mhm. alias Franziskus. Aber das so als kleiner Bonustrack noch.
Cool.
Buchempfehlung von mir. Ja.
Und ich gucke jetzt hier gerade so in meine App und sehe da noch zwei Audioschnipsel. Wir haben die Stunde ohnehin schon gerissen.
Und, aber das ist jetzt ein krasser Themenwechsel, ja? Aber
richtig, es ist ein sehr krasser Themenwechsel, dafür sind wir ja gerne mal bekannt. wenn ich jetzt hier so ein Plattenkratzen irgendwie noch finde, dann werde ich das da vielleicht noch reinbasteln. Aber ja, also ich irgendwie, es interessiert mich einfach viel zu sehr, ein bisschen mehr darüber von dir noch zu hören.
Mhm, ja.
Und deswegen ist jetzt die Frage, möchtest du vorher was sagen oder soll ich einfach mal auf einen Knopf drücken und wir hören mal was?
Ja, drück mal auf den Knopf und dann hören wir ein bisschen was und dann erzähle ich, was das damit auf sich hat.
Alles klar.
Der feine Nieselregen, der bei ihrer Ankunft in Edinburgh noch sanft gefallen war, hatte sich zu einem hartnäckigen Schauer entwickelt. Sorcha Morrison drückte sich tiefer in den Türeingang, während sie versuchte, ihre Klarsach, ihre geliebte keltische Harfe, mit dem Mantel vor der Feuchtigkeit zu schützen. Das Navi auf ihrem Handy behauptete, sie sei direkt vor dem Café, das ihr empfohlen worden war, aber sie konnte nichts entdecken, das nach einem einladenden Gastronomiebetrieb aussah. Der Regen intensivierte sich und Sorcha fluchte leise auf Gälisch. Gerade als sie überlegte, ob sie in den nächsten Pub flüchten sollte, begann eine petrolfarbene Tür, die sie zuvor nicht bemerkt hatte, leicht zu schimmern. Oder bildete sie sich das nur ein? Sie blinzelte. Und da war sie. Eindeutig eine Eingangstür mit dem schön geschwungenen Schriftzug »The Wild Winds« darüber. »Na endlich«, murmelte sie und eilte hinein. Die Wärme des Cafés umfing sie sofort wie eine Umarmung. Sorcha blieb einen Moment im Eingangsbereich stehen, fasziniert von der einladenden, gemütlichen Atmosphäre des Ortes. Der Gastraum war großzügig, mit einem langen Tresen aus dunklem Holz und samtbezogenen Barhockern. Im vorderen Bereich saßen einige Gäste an Tischen, während der hintere Teil sich in eine Art Wintergarten mit bequemen Sofas und Sesseln öffnete. Irgendwie wirkte der Raum größer von innen, als es von außen möglich schien. Herzlich willkommen in The Wild Wind.
Ich habe jetzt gerade einfach mal einen kleinen Break eingelegt. Mhm. Wir können ja im Zweifelsfall da gerne auch noch mal einsteigen wieder an dem Punkt. Möchtest du uns allen, also ich weiß es ja schon, aber allen anderen jetzt mal genau sagen, worum das geht?
Ja, also das ist eine Audioversion einer meiner Wild Winds Kurzgeschichten, die ich letzte Woche mal spaßeshalber gebastelt habe. Und wenn ich jetzt sage, so Audioversion und gebastelt, die Dame, die ihr gehört habt, ich finde das ja auch faszinierend, man hat ja wirklich auch Atemgeräusche. Ja. Es ist jetzt eine KI-Stimme. Also ich habe dieses Hörbuch mit einem Programm oder einer Software namens 11 Labs produziert. Und 11 Labs gilt so als die führende KI-Stimmen-Software, die im Moment so auf dem Markt ist. Und also wenn man es, was weiß ich, wenn man sich irgendwie von Zeitungen oder sowas Artikel vorlesen lässt, die werden von vielen Zeitungen, zum Beispiel von der Süddeutschen Zeitung, die nutzen inzwischen, glaube ich, auch Stimmen von 11 Labs. Oha. Das klingt einfach wirklich sehr, sehr gut, wenn man sich dann eben mal so einen Zeitungsartikel vorlesen lassen kann. Solche Sachen beispielsweise. Ich bin da drauf gestolpert, das habe ich natürlich in diversen englischsprachigen AutorInnen-Podcasts gehört, dass da einige Leute das schon nutzen für Hörbücher, gerade weil, naja, also eben um zum Beispiel den Katalog, den man hat, also die eigenen Bücher, um die möglichst kostengünstig und dann eben auch barrierefrei für alle zugänglich zu machen. Es gibt einfach viele Menschen, die ja nicht lesen können oder eingeschränkt nur sind und die gerne eine Hörversion haben. Und wie wir alle wissen, sind Hörbuchversionen wahnsinnig kostenintensiv und eben, wie du persönlich ja vor allen Dingen weißt, als Sprecher auch unfassbar zeitintensiv, sie zu produzieren.
Deswegen ja, das, auch teuer. Das ist tatsächlich eben so eine Sache und ich bin hin und her gerissen jetzt gerade. Ja. Also das kann man ja anders sagen.
Das geht mir auch so. Ich habe also der Hintergrund ist, es gibt ja auch von meinen Büchern gibt es ja auch etliche Hörbuchversionen, die alle von echten Menschen eingesprochen wurden und ganz normal produziert worden sind, für die ich zum Teil wirklich sehr viel Geld bezahlt habe. Zu Recht auch, weil es talentierte Sprecherinnen und Sprecher sind und es wirklich sehr schön gemacht ist. Sag ich mal, es ist wahnsinnig schwierig, da wieder die Produktionskosten einzuspielen, aber also ich finde das auch, also ich meine, so eine Sprecherin und Sprecher, das ist einfach auch ein toller Beruf und das ist viel Arbeit und ich finde das unterstützenswert und echte Menschen sind eigentlich fast immer besser als KI. Aber jetzt mal für meine englischen Übersetzungen ist das einfach überhaupt keine Option. Ja, also da ist einfach, muss ich jetzt wirklich mal ganz klar sagen, da ist einfach 0,0 Budget im Moment dafür übrig, dass ich jetzt auch noch wirklich noch mehr Geld ausgebe als ohnehin schon. Also diese Übersetzungen sind ja sehr teuer. Und dann die Vorstellung, jetzt muss ich noch mal Geld bezahlen für die Hörbuchversionen. Also geht einfach nicht. Dann bin ich jetzt über ein Webinar, das ich zum Thema 11 Labs besucht habe, bin ich auf eine neuseeländische Autorin gestoßen, Liana Morgan heißt sie, die einen 11 Labs Kurs angeboten hat, wie sie dann erklärt, wie man eben mit 11 Labs schöne Audiobooks produziert. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, schadet ja nichts, kann ich mir mal diesen Kurs geben. Und habe mir das alles mal so angeguckt und angehört Und dann dachte ich mir, ja gut, das macht, also ja, also ich meine, es ist auch nicht kostenlos natürlich, also das kostet dann auch bis, also der Kurs erstens, aber dann natürlich auch so ein Hörbuch zu produzieren, das ist jetzt auch mit viel Arbeit verbunden und auch mit Geld, aber natürlich unterm Strich viel, viel weniger Geld und auch deutlich weniger Arbeit, als wenn man es jetzt irgendwie auf anderen Wegen machen würde. Und deswegen habe ich mit einer deutschsprachigen Kurzgeschichte, wollte ich das mal testen. Und das war das, was dabei rausgekommen ist. Und das habe ich letzte Woche einfach mal so als Schnellschuss gemacht und bin ehrlich gesagt auch schockiert, wie gut es ist einerseits. Und auf der anderen Seite sind dann eben auch so ein paar Dinge, das haben wir jetzt noch nicht, doch, wir haben also diese Harfe, die keltische Harfe, also diese Klarsach, wie sie sagt, also spricht man natürlich ganz anders aus, nicht, dass ich es jetzt wiedergeben könnte, wie man es jetzt auf Gälisch spricht, aber ich habe es rausgesucht und habe versucht, ihr klar zu machen, wie man es ausspricht. Da ist dann das Problem, man kann zum Beispiel, wenn man jetzt ein englischsprachiges Hörbuch macht, hat man die Möglichkeit, wirklich einzelne Wörter zu markieren und dafür die Lautsprache einzugeben. Okay. Das funktioniert aber nur in der englischen Version.
Na, es wird nicht lange dauern, denke ich mal, wenn der deutsche Markt dann erstmal da so richtig erkannt wird, sozusagen, dann werden sie das bald auch machen, ja.
Ja, außerdem ist, sage ich mal, die Auswahl an deutschsprachigen Stimmen jetzt auch noch nicht so riesengroß. Also ich habe jetzt mal, sage ich mal, für meine beiden Hauptprotagonisten habe ich sehr gute Stimmen gefunden. Dann für die beiden anderen war es dann schon deutlich dürftiger.
Ja, also das stimmt. Das merkte man auch direkt. Ja.
Ja, das merkte man auch direkt. Ich hätte es natürlich jetzt mir auch einfach machen können und hätte die ganze Geschichte von nur einer Stimme vorlesen lassen können. Das wäre, hätte dann auch, wahrscheinlich wäre es sogar besser gewesen. Aber ich wollte halt mal so ein bisschen rumprobieren.
Auf jeden Fall, macht ja Sinn, ja.
Ja, und ich bin jetzt eben auch, also mir geht's wie dir. Einerseits, es ist wirklich erschreckend, wie gut es ist. Und ja, und andererseits kann man die Frage, kann man es machen? Also jetzt mal, weil also diese KI-Diskussion, die ja generell so rumgeht, wegen ist ja alles nur geklaut. Nein, bei 11 Labs ist das wirklich alles ganz ethisch. Die Sprechenden, die sozusagen ihre Stimmen da zur Verfügung stellen, die wurden alle bezahlt dafür. Ja? Mhm. Also da wurden jetzt hier keine im Netz vorhandenen Audio-Files geklaut und daraus Stimmen generiert, sondern die Leute, die ihre Stimmen da zur Verfügung gestellt haben, die haben Honorar gekriegt. Ja? Also das
ist ja zumindest schon mal eine Sache. Also noch besser wäre es natürlich, wenn, also sagen wir mal, zumindest ein gewisser und sagen wir mal jetzt Mindestanteil dann auch irgendwie in die Tantiemen eingehen würde oder sowas in der Richtung. Aber auch da ist es ja wieder so, je mehr es dann mit sowas eben noch weitergeht, umso, naja, sind wir mal ehrlich, das sind ja Wirtschaftsunternehmen, umso uninteressanter wird's für die irgendwann.
Ja, also ich vor allen Dingen, ich bin jetzt einfach auch sehr, sehr gespannt, wie das dann noch weitergeht, weil es wird jetzt gemunkelt, dass sehr bald die Version 3 ausgerollt wird. Das war jetzt noch die Version 2. Mhm. Und in der Version 3 kann man dann auch sogenannte Emotion Tags setzen. Also da kann man dann zum Beispiel, ich meine.
Du hast da jetzt noch keine gesetzt?
Nein, ich habe keine gesetzt. Also ich habe den Vorteil, dass ich ja in meinen Geschichten also auch gerne so diese Inquits schon immer so gestaltet, dass man aus dem Text heraus schon merkt, ist die Sprecherin jetzt irgendwie aufgeregt oder leise oder laut oder wie auch immer. Oha. Das hilft dann schon, das können die schon umsetzen. Aber zukünftig kann man auch, sag ich mal, wenn es dann jetzt wirklich in so einem anderen Dialog, wenn es dann so wirklich so hart auf hart die Dialoge sind, ohne sagte er, sprach sie und so weiter da noch, sondern wirklich nur diese Textzeilen, also die wörtliche Rede hintereinander.
Ja, das mache ich ja auch ganz gerne, das dann irgendwie so zu entschlacken, damit eben einfach die Geschwindigkeit eines normalen Gesprächs dabei rauskommt, ja.
Genau. Und in so einer Situation, da weiß ja dann oft, da kann ja, also ist es dann halt ein Ratespiel, dann weiß die KI natürlich nicht, wie das so gemeint ist. Also weiß es ja, also kann, also als Leser weiß es ja dann im Zweifel auch nicht. Also, aber da kann man das zum Beispiel dann noch vorstellen. passieren und kann das dann markieren und kann dann irgendwie, was weiß ich, whispering, also flüstern oder sonst irgendwie was oder auch nur einzelne Wörter mal hervorheben. Das scheint dann demnächst zu gehen. Und ich glaube, wenn das dann alles mal funktioniert und wenn man eben auch noch die Aussprache von bestimmten Begriffen oder sowas dann auch noch auf Deutsch oder sowas in Lautschrift eingeben kann, das weiß ich wirklich nicht. Dann
sind wir ein weiteres Mal an der Schwelle zu etwas, was einerseits groß, aber andererseits auch ganz schön irgendwie bedrohlich wirkt.
Ja, und was man mit 11 Labs auch machen kann, was irgendwie ja auch einerseits wirklich sensationell ist und andererseits auch total erschreckend. Man kann jetzt schon Stimmklone erzeugen. Ja? Also ich, du und ich, wir könnten problemlos Klone von unseren Stimmen erzeugen. Und dann müsstest du dir auch nicht mehr die Mühe machen, so ein Hörbuch selbst einzusprechen, sondern das könnte dann dein Stimmklon machen. Das ist total crazy. Oder also und ich, da weiß ich eben auch nicht, wie ich meine. Und damit kann natürlich auch unfassbar viel Schindluder getrieben werden. Ja, also eben. Auf der anderen Seite hat jetzt ja hier die aktuelle Präsidentengattin Melania, die hat ja ihre Autobiografie auch mit ihrem Stimmklon von 11 Labs einsprechen lassen.
Ist das jetzt ein Gütesiegel oder eher das Gegenteil?
Man weiß es nicht. Ich habe dann von Joanna Penn, das ist ja eine meiner bevorzugten Influencerinnen im Autorinnenbereich, und die ist ja auch durchaus sehr KI-positiv gestimmt, die hat einen Roman von sich, hat sie auch mit einem Stimmklon von sich selbst produzieren lassen, und das ist einfach auch wirklich, das habe ich mir angehört, das ist absolut sensationell. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr gut geworden und also erschreckend gut.
Ja.
Ja.
Oh, warte.
Deswegen. Also da ist auch ganz viel Ambivalenz bei mir dabei. Ich kann gerne mal den Link zu diesem kompletten Hörbuch da zu Wild Winds, dann könnt wer das hören will, kann sich das mal komplett anhören, kostet auch nichts. Kann sich das mal anhören und sagen, was er sie davon hält. Ich bin ehrlich gesagt auch noch so, ich habe also keine abschließende Meinung dazu, aber naja. Wollte es halt mal ausprobieren.
Ja, okay. Ja. Eben, also es ist ja letztendlich so, wenn man Sachen nicht auch mal ausprobiert hat, ist es auch schwer, darüber eine fundierte Meinung sich zu bilden. Weil einfach nur, sagen wir mal, etwas von anderen aufzunehmen und zu sagen, ja, das sehe ich auch so. Oder womöglich einfach nur sagen, ja, die hat gesagt das oder der. Das ist es ja letztendlich, es macht ja keinen Sinn. Und eben, jetzt wissen wir beide, dass da, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber es ist auf jeden Fall wichtig, überhaupt zu wissen, wo, wie weit wir da schon sind.
Ja, und wir sind sehr weit. Und wie gesagt, wenn ihr das hört, dann werdet ihr natürlich einige Stellen hören. Also auch zum Beispiel, in der deutschen Version ist es mit englischen Namen problematisch. Ja, der Protagonist heißt Jasper. Und der wird dann gerne mal auch von seinem eigenen Sprecher entweder auch mal korrekt Jasper ausgesprochen oder dann halt auch Jasper.
Und das finde ich seltsam. Warum wird es manchmal als Englisch und manchmal, weil Sorcha ist ja auch manchmal Sorcha oder Sorcha. Und das eben,
Das ist natürlich jetzt auch noch so eine Spezialversion, weiß ich nicht. Das ist richtig blöd und da habe ich nicht rausgefunden, wie ich das ändern kann. Gibt es wahrscheinlich irgendwie einen Workaround? Ich habe ihn jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Also da an solchen Sachen merkt man es natürlich total. Man merkt es auch manchmal an wirklich absurden Fehlbetonungen, wobei, ganz ehrlich, die habe ich auch in menschlichen Hörbüchern.
Das ist es ja auch. Auch bei den Namen, weil wenn man als Mensch eben ein mehrere Stunden langes Werk irgendwie einliest, und es, gut, das sind jetzt die Hauptpersonen, aber es ist ja manchmal so, dass man dann einfach irgendwie aus dem Lesefluss dann jemanden in irgendeiner Form nennt, und gar nicht drauf kommt, dass man am Anfang dieses Buches das anders ausgesprochen hat.
Ja. Ja, und wenn da keine gute Regie oder Testhörende vorhanden sind, die das dann korrigieren, dann ist es halt so, ja, dann wird das auch so veröffentlicht. Und das ist jetzt auch bei Hörbüchern, die ich mit Hörverlagen und sowas gemacht habe, ist sowas auch passiert, ja. Das ist also dieser menschliche Faktor, ja, und der ist also einfach in menschlichen Hörbüchern durchaus auch genauso da, wie er in KI-Hörbüchern ist. Ja, wobei vom KI-Hörbuch als menschlichen Faktor zu reden, finde ich irgendwie auch crazy. Nee. Aber ich meine, weißt du, alleine, ihr habt es ja jetzt in diesem kurzen Ausschnitt gehört, man hat wirklich Atemgeräusche gehört.
Das ist
total
das,
natürlich.
Was mir gerade eben überhaupt erst aufgefallen ist. Ich habe das erste Mal, als du mir es geschickt hattest, habe ich es ja nur so am Handy quasi gehört, aber jetzt habe ich ja Kopfhörer auf und da hörst du es wirklich. Und das ist, also einmal habe ich gemerkt, dass dieses Geräusch tatsächlich künstlich generiert ist, kurz bevor ich ausgeblendet habe. Aber wirklich, da musst du schon ganz genau hinhören.
Ja, und wenn Leute, die wie du ein Hörbuch gerne mal auf 1,5-facher Geschwindigkeit hören, da fällt dir sowas überhaupt nicht auf. Da fällt dir auch nicht auf, dass die Namen irgendwie komisch sind oder sowas.
Ja,
oder
richtig.
Das kann man dann irgendwie überhören oder sonst was. Spielt dann einfach keine Rolle mehr. Ja, also wie gesagt, ich bin auch voller Ambivalenz, was dieses Thema betrifft.
Naja. Ja, it is what it is. Und wir werden sehen, wo es noch hinführt. Aber ich glaube, wir haben damit unsere Befindlichkeiten abschließend und umfassend erläutert. Beleuchtet, wie auch immer.
Für heute zumindest.
Zumindest
dann,
für heute.
Macht es mal gut, ihr Lieben. Und in 14 Tagen hören wir uns wieder mit einem mutmaßlich anderen Thema, das wir jetzt noch diskutieren werden.
Mal schauen.
Mal schauen.
Tschüss. Tschüss.